Moin moin und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Reisepodcast. Schön, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge entführe ich euch in den Südpazifik, genauer gesagt auf die Inseln von Tahiti, dem absoluten Inbegriff für Trauminseln mit weißen Sandstränden, türkisfarbenem Wasser und Robinson Crusoe-Atmosphäre pur. Mein heutiger Gast ist Kiki Bahon. Heute geht es um das wohl schwierigste Bootsrennen der ganzen Welt, dem polynesischen Karneval, einer Kreuzfahrt mit dem Frachtschiff, unfruchtbaren Mücken und ins Schleudern geratene Fische. Viel Spaß! Kiki, schön, dass du dabei bist. Du bist eine mehrfach ausgezeichnete Reisejournalistin, eine Weltenbummlerin und du hast dich, glaube ich, genau wie ich, in unser heutiges Zielgebiet ein bisschen verknallt. Am besten ist, du erzählst uns mal ein bisschen von dir und deiner großen Liebe.
Oh, da gibt es so viel zu erzählen. Zumal ich war das erste Mal auf Tahiti bereits 1984 und habe dort eine alte Schulfreundin besucht. Und schon damals haben mich diese Inseln fasziniert. Und zwar die Landschaft, die Leute, das Meer, die Farben, eigentlich alles. Und im Laufe der Zeit bis heute bin ich mehrmals wieder dort gewesen, habe die verschiedensten Inseln besucht, verschiedenste Unternehmungen gemacht, bin gesegelt, Kreuzfahrt, gewandert, geritten, was immer man da alles Schönes machen kann. Und die Faszination wurde eigentlich immer größer.
Und das so ziemlich auf allen Archipelen, ne? Du warst, glaube ich, auf den Gesellschaftsinseln, auf den Tuamotu und auf den Marquesas, ne?
Genau. Das ist richtig.
Hast du ein ganz besonderes Erlebnis, irgendwas, was dich besonders fasziniert hat an den Inseln, worüber du eigentlich unseren Zuhörern ein bisschen berichten möchtest?
Es gibt ziemlich viel. Also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und mal gucken, was ich hier so anbringen kann. Mein letztes Erlebnis ist anderthalb Jahre her und auf dieser Reise, die immerhin 4 Wochen dauerte, habe ich unter anderem in Hua Hinne das vielleicht härteste Bootsrennen der Welt erlebt, mit dem Kanu. Das heißt Waiki Nui Waa, wenn ich das richtig ausspreche.
Ja, ist schon richtig. Waa heißt eigentlich Autriger Kanu auf Tahitianisch.
Genau, da sind ungefähr, ich würde mal sagen, 70, 80 große Auslegerboote mit jeweils einem Dutzend Mann Besatzung oder auch Frauen, gestartet, um dann dieses Rennen zu fahren, was insgesamt über 120 Seemeilen geht. Also von der Insel Hua Hinne rüber nach Taha, um diese Insel herum und dann am nächsten Tag weiter, übernächsten Tag weiter nach Bora Bora, da ist dann das Ende. Und wenn man sieht, mit welcher Leidenschaft diese Menschen, ich sag mal, ins Meer hauen mit ihrem Paddel, ist es einfach unglaublich. Dazu dann auch noch alles, was irgendwie schwimmen konnte an Booten, was in der Umgebung war, hat begleitet. Also das war wirklich ein unglaublich faszinierendes Erlebnis.
Ein großes Volksfest, ne? Wie ein großes Volksfest quasi.
Genau, großes Volksfest. Man hat sich auf dieser eigentlich sehr ruhigen Insel, die kaum bewohnt ist, haben sich natürlich Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten versammelt und erstmal ordentlich gefeiert, bevor es überhaupt losging. So, das Feiern liegt den Tahitianern, den Polynesiern sowieso sehr im Blut. Die sind sehr musikalisch, singen gerne. Man hat das Gefühl, irgendwie die Gitarre ist denen angeklebt, so ungefähr. Also das erlebt man auch ständig irgendwo in der Ecke im Restaurant, dass einer zur Gitarre greift und singt. Auf dem Markt oder in der Kneipe und das ist wirklich alltäglich und es ist wunderschön. Und was man beispielsweise, auch wenn man jetzt normalerweise kein Kirchgänger ist, dann sollte man unbedingt am Sonntag eine der evangelischen Kirchen mal besuchen, weil so ein Gottesdienst mit den Gesängen, es ist unglaublich schön.
Ja, die Damen kommen da mit Hüten und sind wirklich schön in wunderschönen farbigen Kleider gekleidet. Also ist eigentlich mehr nicht nur was fürs Ohr, sondern auch für die Augen, gell?
Genau, die haben alle weiße Hüte auf und große selbstgemachte, selbstgeflochene Hüte. Aber wie gesagt, die Gesänge sind, also ist wunderschön, muss ich sagen.
Und natürlich ist Tahiti auch für seine Tänze bekannt, ne? So Festival wie das Hewa zum Beispiel, da hast du bestimmt auch schon besucht.
Ne? Da bin ich auch schon gewesen und habe da eigentlich auch erst erlebt, sag ich mal, dass die Tänze, das sind richtige Wettkämpfe. Das kann man eigentlich fast gleich etwas vergleichen, wenn natürlich in kleinerer Form, mit dem Karneval in Rio, wo die Sambas und so weiter sind ja auch Wettkämpfe, die Samba-Schulen. Und so ähnlich ist das bei Meiwa auch. Das sind verschiedene Schulen, die haben eine spezielle Choreografie, die sie selbst ausgedacht haben und auch die Kostüme alles selbst gemacht und so weiter. Und es treten zumal zu diesem Zeitpunkt die Gruppen in voller Größe auf. Ich sag mal, in Hotels sieht man ja immer nur so kleinere Gruppen, sag ich mal so von 20, vielleicht 30 Leuten. Aber beim Meiwa sind das dann 100 oder 150 und das ist unglaublich beeindruckend.
Ja, es werden ja so schöne Geschichten nacherzählt. Eigentlich sind das traditionelle Geschichten, die man sich sonst erzählt, werden quasi nachgetanzt. Und manche Firmen geben ihren Mitarbeitern sogar 1 bis 2 Monate frei, um sich wirklich auf so einen Tanz vorzubereiten. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großer Teil der Kultur. Und und im Juli findet dieses Festival statt. Und da kann man natürlich als ganz normaler Tourist, ne, Kiki, auch einfach hingehen und sich das abends anschauen.
Genau, aber es sind auch nicht nur die Tänze, sondern zur gleichen Zeit, also tagsüber werden auch, polynesische Sportwettkämpfe durchgeführt, was ziemlich witzig ist zum Teil, weil es gibt dann Rennen, wo die Teilnehmer, kräftige Jungs, will ich mal sagen,
die haben manchmal schon ein paar Kilo drauf, ne?
Einen Bananenstaude auf der Schulter oder auch zwei, ich sag mal, dann so einen halben Kilometer laufen und was natürlich unglaublich anstrengend ist. Eine andere Sache, die ist auch sehr witzig, ich sag mal, die müssen, also auch wieder so ein Wettkampf, die müssen so eine Art Hinkelsteine heben, ja, also riesige Steine, die sind aber auch mit Öl beschmiert und die Körper dieser wirklich kräftigen Burschen auch. Insofern kommt nochmal erschwerend dazu, dass sie auch noch glitschig sind. Und das ist der zweite Wettkampf, der dritte Wettkampf, was die Lanzenwerfen machen. Also eine unheimliche Entfernung. Auf unheimliche Entfernung müssen sie da so ein kleines Loch treffen. Und das zu sehen, dann gibt es aber noch eine andere Geschichte dazu. Da ist ein Markt dann aufgebaut mit verschiedensten Ständen, wo, ich sag mal, polynesische Spezialitäten angeboten werden. Alles Hausmacherart, die Frauen kümmern, da gibt es extra Frauengruppen, die kochen und machen und tun und das wird dann angeboten. Und diese ganze Festivalatmosphäre, die ist auch schon sehr großartig. Also auf diesem Markt, sag ich mal, werden natürlich auch Souvenirs verkauft. Selbstgemachte so Schnitzereien und alles Mögliche von den verschiedenen Inseln. Und so eine tolle Festivalstimmung. Und die Leute dazu bunt angezogen und alle mit Blumenkränzen auf dem Kopf, lächelnd, singend. Es ist beeindruckend.
Sehr schön. Man sieht also, die Festival haben es dir so ein bisschen besonders angetan. Kann das sein?
Ja, natürlich, weil man da, sag ich mal, die ganze polynesische Kultur auf einmal erlebt. Was man, ich sag mal, wenn man jetzt normal nur in Anführungsstrichen als Tourist da ist, dann wird einem zwar das eine oder andere sozusagen ins Hotel oder nahe gebracht, aber das sind natürlich dann, mehr so Vorführungen. Naja, das ist, man lernt da schon ein bisschen was kennen, aber wenn man auf diesen Festivals, die Leute machen das auch für sich und nicht jetzt nur für Besucher dieser Inseln. Und das ist das Schöne dabei, also dass man dann auch ein bisschen vom Charakter dieser entspannten Leute, das kann man alles so beobachten. Es ist, ja, wirklich das toll.
Klingt auf jeden Fall total interessant. Du warst aber, glaube ich, auch mal unterwegs mit der Aranui 5. Vielleicht wollen wir darüber auch ein bisschen erzählen, weil alles, was wir jetzt bislang gesprochen haben, ist viel auf den Gesellschaftsinseln. Also wir haben ja 5 verschiedene Archipele, die zu den Inseln von Tahiti gehören. Einmal die Gambier, die Austral, die Tuamotu und die Marquesas. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und die Kreuzfahrt mit der Aranui, das ist ein Frachtschiff, also halb Frachtschiff, halb Kreuzfahrtschiff von sehr gutem Komfort, glaube ich. Das kannst du besser beurteilen als ich, weil ich noch nicht mit unterwegs war, die fährt dann raus bis zu den Marquesas. Und das ist gerade hier, glaube ich, in Deutschland und in der Schweiz sehr, sehr beliebt bei vielen Gästen, richtig?
Das stimmt. Und diese Aranui ist, wie du schon sagst, ein ganz besonderes Schiff, halb Fracht, halb Passagier. Ich sag mal, keine Schönheit optisch.
Nee, absolut nicht, hast recht.
Sehr komfortabel und das Tolle eigentlich fand ich, da ist eine komplett polynesische Crew drauf. Und auch dort lernt man schon auf dem Schiff, die Leute sind wahnsinnig freundlich, umgänglich und so weiter, mal ganz davon abgesehen, dass sie einen tollen Service leisten. Aber auch da, man lernt irgendwie schon so die Gepflogenheiten kennen von denen. Und ich sag mal, insofern hat man auf dem Schiff schon, wie soll ich mal sagen, also ein echtes polynesisches Feeling. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man auf einem, ich sag mal, normalen Kreuzfahrtschiff fährt, wo die Besatzung aus aller Herren Länder kommt und ich sag mal, von dem Land, was bereist wird, selbst nicht so viel Ahnung haben. So. Aber die Leute auf der Aranui, die ganze Besatzung da, die Servicekräfte und so weiter und so fort, die sind auch wirklich mit Leidenschaft dabei. Und wenn man sie fragt nach ihrer Insel, wo sie herkommen, dann erzählen die auch sofort und auf Wunsch zeigen die dir auch noch die Insel, wenn du willst, oder würden dich auch mitnehmen zur Familie und so weiter und so fort. Sind natürlich Ausflüge, stehen auf dem Programm, also man kann das machen, man kann aber auch auf diesen Inseln alleine unterwegs sein und auf verschiedenste Art und Weise. Jetzt muss ich mal dazu sagen, die Marquesas, also die ganze Tour, das dauert 2 Wochen und man sollte sie auch vollständig durchziehen, weil sie liegen erstens ungefähr 1500 Kilometer von Tahiti entfernt, dort geht's los. Und auf dem Hinweg besucht man schon die Tuamotus, 1 oder 2 Inseln, um dann nochmal auf einen Tag Seefahrt ist dann dabei, bevor man auf den Marquesas landet. Und diese Inseln erscheinen also richtig, richtig wild. Also es sind ganz steile Berge, sehr begrünt, teilweise ist da sogar noch Dschungel drauf und Strände gibt es eigentlich auch, aber das ist eigentlich unwichtig. Also man hat dann die Gelegenheit, einmal an den Strand zu gehen, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, sag ich mal, diese Inseln zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, oder auch zu erwandern oder auch mit dem Pferd. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Und sie sind sehr wenig bewohnt. Und wie gesagt, und diese Insel, jede ist wieder irgendwie anders und hat so eigene Eigenarten. Und es ist unglaublich spannend. Also ich sag mal, das ist für mich das Erlebnis Südsee per se. Also wenn man, das sind eben, für mich persönlich sind das jetzt nicht nur Traumstrände und gebogene Palmen darüber, sondern eben, ich sag mal, diese wilde, dramatische Bergwelt. Und die findet man auf den Marquesas ganz besonders. Und ich meine, wir sind ja nicht die Ersten, die waren damals, ich sag mal, auch sehr beliebt bei verschiedenen Künstlern und Schriftstellern und so weiter. Ich meine, Paul Gauguin, ja, ein Household Name, will ich mal sagen, der hat mehrere Jahre dort verbracht und ist dort auch begraben. Jacques Brel, sicherlich auch ein Begriff, der ist auch dort begraben, der hat dann eine ganze Weile gelebt. Und ja, Jack London war da. Also, es gibt verschiedenste Menschen, also Künstler allgemein betrachtet, die dort eine Weile verbracht haben. Und auf den Spuren zu wandeln, ist natürlich auch sehr spannend.
Also ich bin ganz deiner Meinung. Marquesas ist ein ganz besonderes Erlebnis, das einen wirklich besonders berührt. Und ich finde auch den Kontrast zwischen den Inselgruppen, halt eben die Tuamotu, die man ja auf dem Weg dahin besucht, hattest du kurz erwähnt, das sind ja Atolle. Also da hat man ein ganz, ganz anderes Panorama und natürlich ganz andere Möglichkeiten. Da ist viel mehr Wassersport und Tauchen und so weiter, halt eben das Highlight. Und dann kommt man zu diesem wirklich schroffen Küstenlandschaft, wie du das sehr schön beschrieben hast, der Marquesas. Bisschen wie Irland mitten im Pazifik, mit ganz, ganz wenigen Menschen, die einen aber wahnsinnig beeindrucken, weil sie noch so ganz tief in ihrer Kultur beheimatet sind. Also man hat wirklich das Gefühl, man macht eine kleine Zeitreise. Würdest du da so zustimmen? Man hat das Gefühl, die Welt ist ein bisschen stehen geblieben und man macht so eine Zeitreise in vergangene Zeiten.
Ja, stimme ich zu. Das auf alle Fälle, ja, ganz bestimmt.
Gibt es denn darüber hinaus bei dir irgendein Must-See, ein Geheimtipp, eine Lieblingsinsel, über die du eigentlich ja unsere Zuhörer so ein bisschen informieren möchtest oder wo sagen möchtest, also wenn ihr schon mal diese lange Reise zu den Inseln von Tahiti unternehmt, dann müsst ihr unbedingt da mal hin.
Ja, das ist so eine kleine Budgetfrage, will ich mal so sagen.
Ja, wie immer im Leben, gell?
Also, die berühmteste Insel ist sicherlich The Brando, die im Besitz der Familie von Marlon Brando ist. The Brando ist ein Luxusresort und dieses Luxusresort steht auf einer Insel, ein sogenanntes Motu. Das ist ein Teil eines Atolls. Und das Atoll heißt Titiaroa. Das Besondere da, also das ist aber wirklich sehr, sehr teuer, muss ich wohl sagen. Und sicherlich nur für ganz wenige Menschen. Aber das Tolle daran ist jetzt nicht nur dieses Luxusresort, sondern das Erlebnis. Wie gesagt, außer auf dem einen Motto, wo das Luxus ist, ist die Insel völlig unbewohnt, das Atoll völlig unbewohnt. Das ist ein großer, ein Korallenring mit einer wirklich absolut knallblauen Lagune in der Mitte und mit Palmen bewachsen. Und also man hat dort das Gefühl, wirklich 100% abgeschieden zu sein. Und was ich da aber auch besonders spannend fand, war die Forschung, die sie dort betreiben. Und zwar in Sachen Korallensterben und Erhalten der Inselfauna und Flora. Und man hat dort sogar einen Weg gefunden, die Mückenplage loszuwerden, was inzwischen auch sogar auf anderen Inseln oder an anderen Stellen der Welt in Resorts benutzt wird. Und das haben sie auch dort erfunden, will ich mal sagen.
Ja, auf rein natürliche Weise, ne?
Wie bitte?
Das ist auf komplett natürlicher Weise, also komplett ohne Einsatz von Pestiziden, sondern einfach nur durch Forschung ist denen gelungen quasi, dass die Mücken sich nicht mehr reproduzieren, ne?
Ja, wollte ich gerade sagen. Also genau, den männlichen Mücken wird es unmöglich gemacht, sich fortzupflanzen. So. Und die werden dort... man kann es selber mitmachen, ja? Man hat so einen kleinen... Ich sag mal, so ein Eimerchen und da sind 1000 männliche Mücken drin, unfruchtbar gemacht worden. Und die entlässt man dann dort im Palmenwald. So. Und man muss sich vorstellen, in den Palmen überall hocken die weiblichen Mücken und warten auf Befruchtung. Und ich sag mal, Sex passiert, aber sonst nichts.
Ja, okay, schön. Vielleicht ein gutes Beispiel für andere. Ebenfalls, aber gut.
Die können sich nicht vermehren und ich sag mal, auf Titiaroa ist es also wirklich gelungen, die Mücken komplett auszurotten, was ja natürlich immer eine Plage ist und ohne, wie was du schon sagst, ohne Pestizide. Und zudem ist auch das ganze Resort, es wird nachhaltig betrieben und zwar um 100%. Die holen ihr Wasser beispielsweise aus der Tiefsee über eine eigene, auch selbst erfundene Installation und nur als Beispiel. Und die Energie und so weiter, es wird alles selbst dort hergestellt, produziert. Und das finde ich natürlich auch ganz toll. So. Und, aber wie gesagt, kostet sehr viel Geld, dieses Brando. Und wenn man jetzt, sag ich mal, mit kleinem Budget reist, kleiner Rem, weil ganz klein darf das Budget sowieso nicht sein, weil Französisch-Polynesien ist bekanntlich ziemlich teuer, sehr teuer. Und aber es gibt beispielsweise die Insel oder das Atoll Tikehau oder auch Fakarawa. Das ist auch Südseepur, sind, sag mal, kleine, winzige Dörflein drauf und jeweils ein Hotel, aber auch, sag ich mal, so 1, 2, 3, so eine Art Pensionen. Und ja, da hat man also dieses 100%ige Südsee-Feeling. Und auf diesen Inseln kann man auch sehr gut tauchen. Ich muss dazu sagen, zusammen mit einem anderen Atoll, was Rangiroa heißt, sind das eigentlich die einzigen Stellen, wo man heutzutage wirklich noch toll tauchen kann, beziehungsweise sehr viel sehen kann. Ich sag mal, was natürlich jetzt speziell erfahrene Taucher anbetrifft. Weil an vielen anderen Stellen ist genau das Gleiche passiert, sag ich mal, wie an anderen Stellen der Welt mit Korallenriffen, da sind die abgestorben. Und man sieht nicht mehr allzu viel. Aber auf diesen drei Atollen kann man wirklich toll tauchen.
Halt eben auch Strömungs- und Passtauchen.
Genau, Strömungstauchen. Das ist ein kleiner Geheimtipp, ne? Wolltest du ja hören. Also eines der großartigen Sachen im Wasser, die man machen kann, ist auf Rangiroa wird das angeboten. Da lässt man sich mit dem Bootchen rausfahren aufs freie Meer, durch den Kanal durch. Also diese Atolle haben immer einen Kanal, sag ich mal. Die fließen ja auf und ab. Und lässt sich dann draußen im freien Meer absetzen und lässt sich mit der Strömung in die Lagune reinziehen. So, man muss sich überhaupt nicht schnorcheln, braucht man nicht zu tauchen. Und das Tolle dabei ist, das Wasser ist so klar, dass man, weiß ich nicht, 20, vielleicht auch 30 Meter tief gucken kann. Und unter einem, sag ich mal, sieht man dann die ganzen Fischschwärme und so weiter, vielleicht mal eine Schildkröte oder mal einen kleinen Hai oder auch Rochen. Und dann ist man so fast eine Stunde oder so unterwegs, bis man dann in der Lagune ist und und endet dort dann an einem richtigen, immer eins der letzten wirklich intakten Korallenriffe noch. Also das ist das Tollste, was man überhaupt machen kann dort.
Ja, muss ich auch sagen. Vor allen Dingen diese ganz kleinen, mich hatten beeindruckt, diese ganz kleinen bunten Fische um einem rum, die sich quasi durch die Strömung um die eigene Achse drehen und komplett die Kontrolle verloren haben. Und man kommt sich vor wie in einem riesen Aquarium und um einem rum wirbelt es nur von Fischen und Schildkröten und es ist einfach toll. Und meistens, wenn man reinkommt, sind noch ein paar Delfine, die vorher vor seinem eigenen Boot rumspringen. Es ist also, ist schon ein absolutes irre Gefühl da. Also das Rangiroa ist schon was ganz Besonderes.
War bei uns auch, als wir ins Wasser gesprungen sind, waren Delfine um uns.
Ja, genau. Ja. Ja, und man muss sagen, Fakarawa ist das andere Atoll, was für Taucher halt eben sehr beliebt ist. Es ist auch ein Weltnaturerbe und ist bekannt für die größte Haidichte, die es gibt da. Also es ist vor allen Dingen für Taucher sind, glaube ich, Rangiroa und Fakarawa die Highlights. So habe ich es.
Ja, und Tikehau aber auch.
Ja, Tikehau hat darüber hinaus, außer den Unterwasserwelten, die natürlich wunderschön sind, auch für Nichttaucher was Tolles zu bieten. Und zwar ist der Sand rosafarben. Es gibt 260 kleine Motus, also die quasi dieses Atoll formen. Und wenn man in Tikehau ist, Kiki, musst du wahrscheinlich auch das Erlebnis gehabt haben, man kommt sich vor, als wäre man Robinson Crusoe am Ende dieser Welt. Es ist einfach gar kein Mensch da. Man hat sein eigenes Motu für sich. Und dieses Robinson Crusoe-Feeling, was man oft in so Beschreibungen liest, das existiert da reell. Ne? Das ist schon wirklich
faszinierend. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, sag ich mal, dass am Horizont die Welt abkippt.
Ja, schönes Gefühl übrigens.
Ja.
Also wir haben schon jetzt mal ein bisschen gesprochen über das Brando, was natürlich ein absolutes Highlight ist für Leute, die natürlich ein bisschen Geld mitbringen, also ein bisschen viel Geld mitbringen. Und du sagtest, Tikehau und andere Inseln sind natürlich auch für uns Normalsterbliche relativ bezahlbar. Klar, preiswert ist das Zielgebiet nicht, aber es gibt ja auch Airbnb-Unterkünfte, es gibt kleine Pensionen. Und ich finde, so ein Aufenthalt in einer Pension hat immer was ganz schön ist, auch wenn man das kombiniert mit einem Hotelaufenthalt. Also man kann durchaus ein paar Nächte im Overwater-Bungalow machen, um dieses Postkarten-Image einmal erlebt zu haben. Aber die Wärme, die Tradition, die Kultur, die fühlt man mehr in der Pension, richtig?
Das ist richtig, ja. Das denke ich. Wobei ich das jetzt nicht allgemein sagen kann, aber wenn man die richtige Familie erwischt, sag ich mal, ist das sicherlich so. Wie gesagt, die Leute sind sehr, sehr freundlich und aufgeschlossen, gastfreundlich. Und das bringt Spaß. Und man muss so ein bisschen auf die eingehen, sag ich mal so. Also auch sich ein bisschen mit den Gepflogenheiten dort beschäftigen. Und ich sag mal, mit beispielsweise rumkommandieren geht da mal gar nichts. Das ist allgemein so.
Aber eigentlich eine ganz gute Einstellung zum Leben.
Genau, die sind sehr, sehr entspannt und es geht also nicht so nach dem Motto, ich habe bezahlt und jetzt möchte ich das und das. Also funktioniert meist nicht irgendwie, da erweckt man nur schlechte Laune.
Mit Freundlichkeit und Interesse, ne? Ist, glaube ich, die Devise.
Freundlich und man sollte auf die, oder man muss auch wirklich auch die freundlich, lächelndes Gesicht und so weiter. Das hilft immer. Und ich sag mal auch Interesse an ihnen. Ja, irgendwie ein paar Fragen ruhig stellen und ja, die antworten gerne und erzählen auch gerne aus ihrem Leben oder von ihrer Umgebung oder was auch immer. Und das bringt es dann irgendwie gleich, ja. Entsteht.
Ja, das.
Ja, ich sag mal so ein netter Vibe, ich mal so sagen.
Ja, sehr schön. Nach all diesen positiven Eindrücken, gibt es auch ein paar Tipps oder ein paar Hinweise, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest von Sachen, die vielleicht reiner Touristennepp sind oder wo du sagst, Mensch, das lohnt sich gar nicht, das würde ich einfach nicht machen und dass man einfach auch mal so ein paar Sachen, ja, auf die man verzichten sollte für den Geldbeutel und auch von der Zeit her sich nicht gelohnt haben. Was wären da deine Empfehlungen an die Zuhörer?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss da wirklich lange nachdenken, weil ich habe dazu zwar schon mal eine oder andere persönliche Enttäuschung erlebt, aber das ist nichts, hatte mit meinem Job zu tun. Aber ich sag mal, echter Touristen-Nepp findet man nicht, weil es ist einfach alles teuer. Das muss man einfach wissen. Und da gibt es auch verschiedenste Erklärungen dafür. Ich sag mal, selbst eine Ananas ist da sehr teuer. Die kostet mehr als bei uns auf dem Markt oder im Supermarkt. Aber das ist halt so. Und das muss man vorher wissen. Und das Einzige, was ich wirklich als Enttäuschung empfand, ist das legendäre Bloody Mary auf Bora Bora. Mm-hmm. Das ist eine Kneipe, die existiert schon seit, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren. Ich sag mal, seit dem Zweiten Weltkrieg, seit die Amerikaner dort längere Zeit verbracht haben. Und da ist sie damals entstanden. Und da gibt es sehr viele Geschichten darüber und so weiter und so fort. Und ich sag mal, jeder, der auf Bora Bora ist, dem wird irgendwie gesagt, da musst du mal hin. So.
Und genau das musst du nicht.
Nee, eigentlich weiß ich nicht. Ich finde es insofern eine Enttäuschung, dass, ich sag mal, das steht zwar in Strandnähe, aber da ist noch eine Straße. Und man sieht, sag ich mal, das ist keine Strandbar in dem Sinne, weil das, was man sich so vorstellt, ist es aber nicht, sondern man kann also von wenn man drin sitzt, kann man überhaupt nicht aufs Meer gucken. Und das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Das Essen ist recht gut, muss ich sagen, ja, da kann ich gar nicht drüber meckern, aber irgendwie dann kommt noch hinzu, wenn dann auch noch Kreuzfahrer da sind, ich weiß jetzt nicht, wie häufig das passiert, aber es ist mehrmals in der Woche, also in Bora Bora, dann ist das Ding völlig überlaufen. Das liegt unter anderem aber auch daran, es gibt auf Bora Bora so gut wie keine anderen Restaurants. Ja, weil die Leute essen in ihren Hotels und ich sag mal, für Gastronomen lohnt sich das Ganze da gar nicht. So, und wenn, dann freuen die sich natürlich über Kreuzfahrer, die dann Geld dort lassen. Und also stattdessen, statt Bloody Mary, würde ich empfehlen, nicht ganz in der Nähe ist ein Lokal, das heißt Bora Bora Beach Club. Und dort, das ist eine richtige Strandkneipe mit sehr gutem Essen und auch gutem Wein. Und und da guckt man aufs Meer und träumt, sag ich mal. Zum Sonnenuntergang ist besonders schön, aber muss nicht sein, ist auch tagsüber schön. Und man kann von dort aus auch mal ins Wasser springen, weil direkt davor ist ein weißer Strand. Und es hat uns sehr gut gefallen. Und
ja, das ist
eines der ganz wenigen. Es gibt sonst kaum welche. Das betrifft aber auch, muss ich mal dazu sagen, das mag für manche Leute auch, weiß ich, eine Enttäuschung sein, wenn sie das nicht wissen. Auf den Inseln, jetzt mal abgesehen von Tahiti und Papeete, gibt es fast keine Restaurants oder Lokale. Ganz, ganz wenige. Und je weiter man wegkommt von den Gesellschaftsinseln, desto weniger gibt es. Das heißt, man ist eigentlich darauf angewiesen, sag ich mal, im Hotel zu essen. Und das muss man auch wissen, ja, weil Hotelessen kostet natürlich auch immer mehr als irgendwie in Restaurants oder in Buden. Apropos Buden, da gibt es natürlich, also das ist jetzt auch ein Tipp von mir.
Die Roulottes.
Das sind die sogenannten Roulottes. Die gibt es vor allen Dingen, gibt es einen ganzen Markt davon, in, ich sag mal, so ein Truck Market, Auf Englisch?
Heutzutage würde man sagen, das ist ein Streetfood-Fest oder Foodtrucks. Das gibt es doch ganz lange, aber das ist bei uns jetzt natürlich auch sehr modern. Mit kleinen Tischen direkt vor diesen Essensausgaben in diesen Foodtrucks. Also es ist ganz originell, das Ganze.
Das ist sehr originell. In Tahiti gibt es inzwischen auch mehr davon. Ich meine, der größte ist direkt am Hafen. Geht dann abends so, wenn es dunkel wird. Und da wird es ja immer schon um 6 Uhr dunkel. Das muss man auch wissen, ja. Das ist nicht wie bei uns mit langen Abenden, wo es hell ist. Nein, es wird um 6 Uhr dunkel, 6:30, stockdunkel. Und dann rollen die Roulottes an, beziehungsweise sind dann schon fertig. Und das ist einfaches, teilweise sehr leckeres Essen, verschiedenster Art, sag ich mal. Ganz berühmt natürlich Poisson Cru, roher Fischsalat. Heutzutage kennen wir das sogar noch als Ceviche. Also jedenfalls, das ist ja inzwischen bekannt, ja, diese roher Fischsalat. Wobei das Poisson Cru, das ist mit Kokosmilch gemacht und mariniert. Schmeckt super. Der Fisch ist grundsätzlich knackfrisch. Ne? Es gibt ja da noch eine ganze Menge Fischer. Und also das ist echt eine Erbauung. Das muss man unbedingt probieren. Und natürlich die ganzen Früchte. Und da ist dann auch noch ein Tipp, man sollte unbedingt den Markt von Papeete besuchen. Der einzige große Markt, will ich mal so sagen, auf den ganzen Inseln. Wo man, vor allen Dingen, wenn man am Samstag da ist, da trifft sich dann, sag ich mal, halb Papete zum ja, Gucken, Kennenlernen, Plaudern, Tratschen und so weiter. Die sind alle auch hübsch angezogen. Irgendwie hat man auch da schon das Gefühl, so ein bisschen, ja, sag mal, Freude, ein bisschen Festivalstimmung, will ich mal sagen. Also samstags speziell. Und dadurch, dass viele Leute am Freitagnacht ankommen, weil die Flüge landen eigentlich grundsätzlich nachts, ich sag mal jetzt von Los Angeles kommt, dann sollte man nach kurzem Schlaf sich aufmachen und nach Papeete auf den Markt gehen. Da hat man schon mal richtig das volle polynesische Leben.
Ist man schon richtig im Feeling drin, genau. Sehr schön.
Denn wir haben uns dann auch gleich Blumenkränze gekauft irgendwie.
Ja, die werden da so an der Straße direkt angeboten. Ne? Das ist so irgendwie, das ist nichts Touristisches eigentlich, diese Blumenkränze, sondern die Frauen tragen das wirklich im täglichen Leben. Immer noch heutzutage und immer noch sogar in der Hauptstadt.
Genau, überall. Also man sieht sie eigentlich ständig mit Blumenkränzen. Das heißt, wenn man sich so ein Ding aufsetzt, kommt man automatisch schon mal ein bisschen in Stimmung.
Weil wir Bleichgesichter bei weitem nicht so nett aussehen dann meistens.
Das lenkt dann ein bisschen von der Blässe ab, mit der man ja...
Genau. Gibt ein bisschen Zusatzfarbe.
Ja. Lenkt ab und wie gesagt, bringt Spaß. Darum geht es ja letztendlich. Und auch auf dem Markt, da gibt es eine ganze Menge Stände, wo man auch essen kann. Aber der Markt ist, soweit ich weiß, um 2 oder so ist das Schluss mittags.
Ja, das stimmt. Ja, das ist nur vorübergehend, nur vormittags.
Was man vielleicht auch wissen muss... Weil auch das geht natürlich ins Budget. Also abgesehen von Tahiti gibt es fast keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ich sag mal, es gibt dann auf den Inseln, auf den Gesellschaftsinseln gibt es noch, ich sag mal so, Schulbusse oder morgens und abends gibt es die sogenannten Trucks, die heutzutage in moderner Form sind. Ich glaube sogar mit E-Motoren, Elektromotoren. Vormals waren das eher stinkende Diesel, aber dafür gab es tolle Musik. Und die ganze Gästeschar sang mit. Und so heutzutage sind es Busse. Aber ich sag mal, auf den meisten Inseln gibt es das eben nicht. Das heißt, wenn man von A nach B will, dann muss man mit dem Taxi fahren oder auf den größeren Inseln kann man sich auch ein Auto mieten.
Oder ein Fahrrad, ne? Du, auf vielen Inseln kannst du ja auch mit dem Fahrrad unterwegs. Ja,
natürlich kann man mit dem Fahrrad fahren. Das kommt ja so ein bisschen drauf an, wo man dann wohnt und wie weit man fahren will.
Und wie fit man ist. Weil man darf nicht vergessen, dass wir da ganzjährig Temperaturen um die 30 Grad haben.
Das hat man durchweg, genau. So, ja. In unserem Winter wird es ein bisschen kühler, aber im Prinzip ist es für uns immer warm und vor allen Dingen auch sehr schwül. Wo man auch immer mit Regen rechnen muss, ist ein heftiger Guss. Manchmal länger, manchmal kürzer. Meistens dauert er nicht so lange, aber das sind richtige Tropengüsse. Die sind warm, also eigentlich angenehm, finde ich, wenn man sich da reinstellt. Man ist auch hinterher schnell wieder trocken. Das Wasser ist natürlich, das Meerwasser ist auch lauwarm. Wunderschön. Und vor allen Dingen das Meer, also in den Lagunen vor allen Dingen, die ja auch um die Gesellschaftsinseln herum sind, nicht nur innerhalb der Atolle. Diese Farben, das ist unglaublich faszinierend. Und diese Farbskala von, ich sag mal so fast Champagnerfarben, da wo weißer Sand unten drunter ist, bis, ich sag mal so, bis Türkis, Knallblau, Tiefblau, ist unglaublich. Fällt mir gerade ein, ich habe mal einen Henri Matisse ist ja auch mal längere Zeit da unten, der Maler, und der hat mal geschrieben, er konnte, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie lange, aber 10 oder 15 Jahre konnte der seine Eindrücke nicht malen, weil er die Farben nicht hinkriegte. Also was er in seinem Gedächtnis hatte an Farben, konnte er nicht umsetzen. Und ja, das ist auch so. Ich meine, okay, auf Fotos kann man heutzutage das natürlich sehen, das gab es ja damals noch nicht. Und gab es ja nur schwarz-weiß, ja. Und aber die Farbpracht ist auch nicht nur das Wasser, sondern ich sag mal, die Inseln selbst. Also wenn ich da mal Morea rausnehme, heißt ja auch nicht ohne Grund die Blumeninsel. Und das kann man, Morea kann man theoretisch auch ganz gut mit dem Fahrrad befahren, weil die Straße geht rund um die Insel direkt am Wasser entlang. Also immer flach.
Und man kann sich nicht verfahren.
Verfahren kann man sich überhaupt nicht. Das kann man sich eigentlich auf gar keiner Insel. Also höchstens innerhalb von Papeete, aber sonst nicht. Und ich sag mal, man fährt dort auf Morea, fährt man rund um die Insel gewissermaßen durch blühende Gärten. Wunderschön.
Ja, absolut. Absolut.
Der Name.
Ja, was soll ich sagen? Kiki, wir machen diesen Podcast ja während der Corona-Krise. Wie siehst du so ein bisschen Tahiti dann, wenn wir wieder fliegen dürfen und wenn natürlich die Einreisen nach Tahiti wieder möglich sind und die Ausreisen aus Deutschland wieder möglich sind? Wie siehst du eigentlich jetzt das Zielgebiet gerade in Hinsicht auf Sicherheit und so weiter?
Also ich sehe das eigentlich ziemlich positiv. Also zum einen, weil die Inseln sowieso schon mal so abgeschieden sind. Zum anderen gab es bislang nur sehr wenige Corona-Fälle überhaupt. Und manche Inseln hatten überhaupt keine Infektionen. Insofern, sicher ist man nirgendwo, aber die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ist sehr gering. Und ich meine, auf Hygiene wird natürlich sowieso geachtet. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es ein Zielgebiet ist, eben auch in dieser Zeit.
Ja, prima, Kiki. Ich denke, das macht uns allen echt wieder Mut zu reisen. Danke für deine Insider-Tipps. Ich hoffe, es hat euch, den Zuhörern, viel Spaß gemacht. Alle Informationen und Links zu den Highlights, die in der heutigen Folge genannt wurden, findet ihr in unseren Shownotes. Unsere nächste Folge bringt uns dann nach Marrakesch zu meiner langjährigen Freundin Daniela Skoplik. Sie wird uns von Yves Saint Laurent, einem Hutmacher, einem Geschichtenerzähler und Kulinarik unter Sternenhimmel berichten. Ich freue mich drauf. Bis bald!